Ich bin Scholt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ein Toter und 5 zum Teil schwer Verletzte, das ist die traurige Bilanz des Anschlags in Villach vom vergangenen Samstag. Was wir über die Tat und ihre Folgen wissen, darüber sprechen wir heute und darüber, was gegen den Terror getan werden kann. Fabian Schmidt, leitender Redakteur Investigativ beim Standard, du bist seit dem Wochenende dran an dem Fall. Was genau ist denn in Villach passiert?
Ja, also in Villach kam es am Samstag um 15.55 Uhr zu einem Messerangriff durch einen 23-jährigen Syrer auf Personen, die in der Villacher Innenstadt unterwegs waren. Das Ganze hat 7 Minuten gedauert und die traurige Bilanz ist ein Todesopfer und 3 Schwerverletzte und 2 weniger stark Verletzte. Und der Täter ist dann festgenommen worden. Das heißt, 7 Minuten lang war Villach Schauplatz eines Terroranschlags in Österreich. Und es ist erst der 2. islamistische Terroranschlag mit Todesfolgen in der Geschichte der Republik.
Was wissen wir denn über die Opfer?
Bei der Person, die gestorben ist, handelt es sich um einen 14-jährigen Kärntner, einen österreichischen Staatsbürger. Unter den 3 Schwerverletzten sind zudem auch 2 15-jährige Mädchen. Das heißt, der Täter, auch wenn er offenbar wahllos zugestochen hat, hat er auch sehr junge Menschen ins Visier genommen. Was wir über die Opfer wissen, ist, dass sie einfach zur falschen Zeit am falschen Ort waren oder, wie es der Innenpolitik-Ressortleiter Michael Völker im Kommentar treffend gesagt hat, eigentlich sie waren am richtigen Ort. Der Attentäter war am falschen Ort.
7 Minuten hat dieser Angriff gedauert. Wie wurde denn der Attentäter letztendlich gestoppt?
Ja, also da kommt ein weiterer Syrer ins Spiel, ein 42-jähriger Essenslieferant, der diese Tat beobachtet hat und sich dann ein Herz gefasst hat und den Attentäter angefahren ist mit seinem Lieferwagen. Und das hat dazu geführt, dass die Polizei ihn quasi erreichen konnte und dass die Gefahr gebannt war. Und es ist wiederholt gesagt worden von Seiten der Politik und der Einsatzkräfte, dass ohne diesen couragierten Syrer es noch einige mehr Verletzte zumindest gegeben hätte. Also der Täter konnte dadurch nicht weiter und ist dann festgenommen worden.
Unmittelbar nach dem Anschlag ging ein ziemlich gruseliges Foto durch die sozialen Medien. Das zeigt den Täter, wie er eine Polizistin angrinst nach der Tat und den Zeigefinger hebt. Was wissen wir denn über diesen auch ebenfalls jungen Täter und sein Motiv?
Ja, wir wissen noch nicht wahnsinnig viel über den Täter. Wir wissen, dass er eine Aufenthaltsberechtigung in Österreich gehabt hat, 23 Jahre alt ist, aus Syrien stammt, dass er in einer Privatwohnung gelebt hat, offenbar mit anderen Personen. Mehr kam dann gestern nicht mehr offiziell heraus. Wir wissen aus dem Hintergrund, dass er eingeräumt hat, eben sich in den vergangenen Wochen sehr schnell online radikalisiert zu haben. Er hat auch angegeben, dass er einen Treueschwur geleistet hat auf den IS und außerdem, dass er es in Kauf genommen hätte, wenn nicht sogar geplant hat, sich von der Polizei erschießen zu lassen und dass die Festnahme nicht gewollt war eigentlich von ihm. Das wissen wir, aber wir wissen nicht, was jetzt genau ihn getriggert hat, diese Tat am Freitag an diesem Ort zu begehen, warum er diese Opfer sich ausgewählt hat, genau diesen Ort. Also all das wissen wir noch nicht, das wird jetzt Gegenstand von vielen weiteren Einvernahmen sein, die wir ja auch nicht sofort gemeldet bekommen, sondern wo wir recherchieren müssen, was er gesagt hat.
Wie geht es denn jetzt weiter mit dem Mann?
Naja, der ist jetzt in Untersuchungshaft genommen worden. Wie gesagt, wird sehr viele Einvernahmen geben. Es wird der Personenkreis rund um ihn herum natürlich geprüft worden. Es gab auch gestern am Sonntag schon eine andere Hausdurchsuchung in Villach, die sich allerdings als falscher Alarm herausgestellt hat. Es wird zu Untersuchungen kommen, psychiatrischen Untersuchungen des Mannes und er wird mit Sicherheit angeklagt werden wegen Mordes und Mordversuch. Ich glaube, so viel kann man sagen und dann einen Gerichtsprozess erleben. Und es gilt aber auch in diesem Fall die Unschuldsvermutung.
Viele fragen sich, wie kommt denn ein junger Mann dazu, der aus einem Krisengebiet nach Österreich geflüchtet ist, hier so eine grauenhafte Tat zu begehen? Woher kommt denn diese Radikalisierung?
Naja, das ist die 1-Millionen-Euro-Frage. Wir wissen, dass in sozialen Medien, auf Plattformen wie TikTok zum Beispiel, vor allem auf TikTok mittlerweile, aber auch Telegram, es sehr viele Angebote gibt, sagen wir es mal so, die sich zunächst noch im legalen, halblegalen Bereich bewegen und wo man dann quasi wie in einer Spirale durch den Feed immer weiter hineinrutscht und sich dann radikalisiert. Wir wissen natürlich auch, dass viele der Personen, die aus Kriegsgebieten kommen, selbst starke Brutalität erlebt haben, zusehen mussten, wie Verwandte und Freunde getötet werden oder teilweise gezwungen waren, selbst zu kämpfen oder das auch freiwillig gemacht haben. Wir wissen, dass die Situation nicht so leicht ist in Österreich für junge Asylwerber, die sich dann nicht integriert fühlen, die keine Chancen sehen. Aber all das sind gewisse Erklärungen, aber eigentlich kann man es eben nicht erklären, wie man so etwas tun kann.
Sehr komplexe Lage. Wie hat denn Österreichs Politik auf diesen Anschlag in Villach reagiert?
Ja, mit großem Entsetzen einerseits und dann schnell auch mit Schuldzuweisungen. Also da war es vor allem Herbert Kickl, der ja fast Kanzler geworden wäre, der wieder die Systemparteien gegeißelt hat, die sogenannten, und gemeint hat, das wäre alles ganz anders, wenn man die freiheitlichen Ideen umsetzen könnte. Es haben dann alle möglichen Parteien auch wieder Vorschläge ins Spiel gebracht. Aber man hat schon auch gespürt, dass da auch eine hohe Emotionalität herrscht, also dass das auch kein Business as usual ist, sondern dass das wirklich ein Anschlag war, der auch stark erschüttert hat alle Menschen in Österreich.
Viele Parteien machen Vorschläge. Welche Maßnahmen könnten denn und sollten denn umgesetzt werden, um solche Anschläge zu verhindern?
Also Innenminister Gerhard Kahner hat von anlasslosen Massenkontrollen gesprochen. Es ist so nicht ganz klar, wie das dann definiert ist, aber es heißt, dass zum Beispiel Wohnungen verstärkt kontrolliert werden sollen von jungen Asylwerbern, nehme ich an, dass man Taschenkontrollen durchführt, gleichzeitig ins Digitale gehend will die Politik, vor allem die ÖVP, wieder eine Messenger-Überwachung einführen, also den Zugriff auf Smartphones, um Chats auslesen zu können aus der Ferne, wo sich jetzt auch SPÖ und Neos durchaus offen gezeigt haben, nicht so ablehnend wie die FPÖ, die da wirklich sehr dagegen ist. Also das sind einmal die Ideen, die da so kommen. Ich persönlich glaube, dass es sehr wichtig wäre, dem Staatsschutz mehr Ressourcen zu geben, also nicht zwingend mehr Befugnisse, sondern einfach mehr Ressourcen. Man muss sich das einfach mal durchrechnen, wenn es 500 Gefährder gibt in Österreich, 500 islamistische Gefährder, für wie viele ist dann ein einzelner Beamter in der Islamismusabteilung zuständig? Geht sich das aus? Geht sich das aus, die zu observieren? Wenn wir jetzt dann auch noch ausgelesene Chats per Bundestrojaner bekommen, wer soll das alles auswerten? Also ich glaube, es ist einfach zu wenig Personal da, das ja auch hoch geschult sein muss, dass die Codes erkennen muss, die Lage einschätzen können muss. Also ich glaube, man muss da massiv investieren in Personal und Ausbildung beim Staatsschutz. Ich glaube, das ist sinnvoller, als da jetzt irgendwelche Hauruck-Maßnahmen einzuführen.
Das wäre auch meine Nachfrage gewesen: Für große Massenüberprüfungen oder spontane Überprüfungen bräuchte es ja auch das Personal. Hätte denn Österreichs Polizei überhaupt die Ressourcen, um massenhaft Leute zu durchsuchen?
Naja, es ist dann natürlich die Frage, wenn man dann dafür heranzieht. Also ich glaube, prinzipiell gibt es schon genug Polizistinnen und Polizisten, aber eigentlich ergibt es ja nur wirklich Sinn, wenn man dann wieder Leute hat, die zumindest die Ergebnisse analysieren auf islamistische Andeutungen etc. Sind es zum Beispiel jetzt normale Gegenstände in der Wohnung, die jemand hat, der muslimischen Glaubens ist, oder geht es schon in Richtung Salafismus? Das sind ja Dinge, die ein Streifenpolizist nicht einfach so unterscheiden kann, logischerweise. Dafür gibt es ja die ausgebildeten Expertinnen. Das heißt, da hapert es dann sicher schon an den Ressourcen.
Du hast schon TikTok und die sozialen Medien genannt als Ort der Radikalisierung. Kann denn der Staat etwas gegen soziale Medien unternehmen oder beziehungsweise soziale Medien dazu bringen, etwas gegen diese Radikalisierer zu unternehmen?
Ja, also es gibt den EU-weiten Digital Services Act. Es müssen systemische Risiken entschärft werden, die durch diese sozialen Medien entstehen. Da sind auch die dazu gezwungen, dagegen zu handeln. Aber man muss da auch sagen, dass viel von dem, was auf TikTok zum Beispiel passiert, ist jetzt nicht zwingend schon im Bereich des Terrorismus, sondern sehr große Accounts von Predigern, von Influencern sind halt salafistisch und das ist etwas, das nicht zwingend verboten ist. Also das bewegt sich so an einer Grenze, liegt aber eigentlich noch in der freien Meinungsäußerung und der freien Religionsausübung. Das heißt, auch da ist es sehr schwierig zu sagen, wo man genau die Grenze setzt. Aber ich glaube schon, dass die sozialen Medien weitaus mehr tun könnten.
Wenn wir über Österreich hinausblicken, sehen wir, dass Anschläge dieser Art in letzter Zeit auch in Deutschland vorgekommen sind. Ist diese Häufung ein Zufall?
Es ist schwierig zu sagen. Also eine der logischsten Erklärungen ist, dass sich einfach Personen inspiriert fühlen oder angestachelt von diesen Anschlägen. Also dass es in ihnen wiederum etwas auslöst. Wenn sie sehen, wie groß da zum Beispiel berichtet ist, wie stark die Politik reagiert auf so einen Anschlag und dass man dann selber vielleicht doch den Entschluss fasst, jetzt etwas selbst zu einem Anschlag zu begehen. Also dieser Snowball-Effekt, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das diese Häufung erklärt. Gleichzeitig ist schon auch eine raue Stimmung. Es ist in Deutschland Bundestagswahlkampf. Es geht auch sehr viel um die AfD. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da gezielt deshalb dazu kommt.
Ja, und nicht nur das, in Deutschland werden auch immer mehr Stimmen laut, die fragen, ob vielleicht ein politisches Motiv oder ein übergeordnetes Motiv dahinter stecken könnte oder auch eine Vernetzung dahinter sein könnte. Der Spiegel hatte zum Beispiel im Jänner einen Bericht dazu, dass Russland afghanische Flüchtlinge für Terroranschläge bezahlt haben soll. Wäre das eine Erklärung, die wir auch bei den jüngsten Anschlägen in Deutschland und Österreich in Betracht ziehen müssen?
Wenn man wirklich in diese Richtung geht, dann muss man wirklich das sehr gründlich auch recherchieren und glaube ich, kann das nicht auf jetzt alle Vorfälle anwenden. Also es ist natürlich eine extrem spannende Recherche des Spiegel gewesen und fügt sich auch in ein Muster, nachdem Russland ja für Polarisierung sorgen will in Europa und quasi auch für eine Destabilisierung der Gesellschaft, kann es natürlich sein, dass einzelne Stränge der diversen und vielfältigen Nachrichten und Geheimdienste Russlands auch solche Aktionen probieren. Gleichzeitig sehen wir ja, dass eine der größten Terrorgruppen derzeit, der ISKP, zum Beispiel auch in Moskau brutal zugeschlagen hat, in diesem Musiktheater, dass Russland auch immer wieder mit Terror kämpft. Also ich glaube, es gibt da jetzt keine allumfassende Erzählung oder Verschwörung, sondern es gibt sehr viele verschiedene Faktoren und es kann sicher in einzelnen Fällen schon so sein, dass es auch auf Provokationen von Nachrichtendiensten erfolgt. Aber ich glaube, eigentlich braucht es das nicht. Also ich glaube, das Phänomen haben wir leider so auch.
Was mich wundert an diesen Anschlägen, wahrscheinlich lassen sie sich nicht rational erklären, ist, dass sie ja letztendlich dazu führen, dass noch mehr Hass gegen Muslime und islamisch gläubige Menschen existiert. Was ist das Ziel von diesen Terroraktionen?
Ja, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, weil man das, glaube ich, die Motivlage aufsplittern kann zwischen quasi dem Persönlichen und dem Politischen. Politisch ist natürlich ein Ziel, die Gesellschaft zu verunsichern. Es gibt auch das Motiv, das immer wieder genannt wird, dass man jetzt zeigt, wie es ist, wenn man den Krieg eben in ein Land bekommt, also dass man so quasi die eigene Medizin schmeckt. Also gerade in Frankreich war das ja oft dann als Motiv genannt, weil die Franzosen diverse Militäreinsätze durchgeführt haben. Aber gleichzeitig ist natürlich immer die ganz schwierige Frage, oder also ob man psychiatrischen Defekt haben muss, wenn man wirklich Menschen tötet. Aber ich glaube, da kommt man dann zu sehr ins Philosophische. Aber es lässt sich sicher sagen, dass auch eine persönliche Frustration und die persönliche Biografie eine große Rolle spielen. Noch dazu, weil wir ja jetzt derzeit, was jetzt München, Aschaffenburg, Villach und so weiter anbelangt, wir keine Hinweise darauf haben, dass das jetzt tatsächlich von Restbeständen des IS aus Syrien oder Irak geführte Kader wären. Also es handelt sich da sehr hoher Wahrscheinlichkeit nach eben um die einsamen Wölfe, die Einzeltäter. Von dem her ist da immer die Frage, welchen Ausschlag gibt jetzt quasi der persönliche Defekt, eine Pathologie und welchen Ausschlag gibt jetzt die Ideologie und Politik im Hintergrund?
Wir haben schon über Maßnahmen gesprochen, die die Exekutive ergreifen könnte und auch die Justiz. Was denkst du denn, wie muss oder sollte eine Gesellschaft in solchen Fällen reagieren? Was ist da der beste Rat?
Also ich glaube, man muss eine Art von Frühwarnsystem entwickeln in der Gesellschaft, beziehungsweise den Leuten, die dann warnen, auch zuhören und sie unterstützen und ihnen Möglichkeiten geben. Und ich glaube, dass auch da viel zu wenige Ressourcen sind. Also wenn wir uns zum Beispiel anschauen, teilweise, was Lehrerinnen und Lehrer erzählen, was in manchen Schulen, in manchen sogenannten Brennpunktschulen teilweise passiert, wo junge Burschen salafistisch auftreten, wo Mädchen plötzlich mit Niqab kommen. Da hat man nicht das Gefühl, dass die quasi jemanden herbeiziehen können, rasch, der ihnen hilft. Und das gilt natürlich dann auch in breiterer Folge auch die Frage, wie werden Asylwerber dann betreut, wenn sie sich allein und verloren fühlen in Österreich? Gibt es jemanden, der dann nachschaut? Wie geht's denen? Radikalisieren die sich oder nicht? Es ist immer sehr schwierig, nach einem solchen Wochenende und so einer schrecklichen Tat dann über so Dinge wie Prävention und Unterstützung zu reden, aber gleichzeitig, glaube ich, bringt es eben nichts, so gewaltige Maßnahmen sofort einzusetzen, wie es die Messenger-Überwachung wäre oder wie es auch die anlasslosen Massenkontrollen wären, weil das ja doch Dinge sind, die in einem großen Konflikt stehen mit Verfassungsrecht oder auch teilweise mit Menschenrechten, mit dem Recht auf Privatsphäre und so weiter.
Für langfristige Lösungen braucht es Prävention. Vielen Dank für diese Einschätzung, Fabian Schmidt.
Gern.
Und wenn Ihnen diese Folge bis dahin schon gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standard unterstützen möchten, geht das mit einem Abonnement oder mit einem Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos auf abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Regierungschefs Europas treffen einander heute Montag in Paris, um über ein gemeinsames Vorgehen im Ukraine-Krieg zu sprechen. US-Präsident Donald Trump hatte in den vergangenen Tagen klargemacht, dass er allein mit Russlands Diktator Wladimir Putin verhandeln möchte. Und er hatte die Ukraine zum europäischen Problem erklärt. Dadurch sind die europäischen Staaten gefordert zu überlegen, wie der Frieden in Europa auch ohne die bisherige Schutzmacht USA zu sichern ist. Der britische Premierminister Keir Starmer hat sich im Vorfeld des Krisentreffens bereit und willens gezeigt, notfalls auch Friedenstruppen in die Ukraine zu entsenden. Zweitens, 5 Menschen sollen von Dezember bis Februar einen Transmann in den USA über Monate gequält und schließlich ermordet haben. Die 3 Frauen und 2 Männer im Alter zwischen 19 und 38 Jahren seien wegen Mordes angeklagt worden, teilte die Staatsanwaltschaft im Norden des Bundesstaates New York mit. Die ansässige LGBTIQ-Community reagierte erschüttert. Der brutale Mord sei eine tragische Folge der zunehmenden Hasskultur in unserer Gesellschaft. Und drittens, 2-mal Gold, 3-mal Silber und 2-mal Bronze. So lautet die erfreuliche Bilanz des österreichischen Teams bei der Ski-Weltmeisterschaft in Saalbach. Österreich habe damit seine Erwartungen übertroffen, sagt der heimische Skiverband. Auf Platz 1 mit fast doppelt so vielen Medaillen hat es die Schweiz geschafft, Dritter in der Gesamtwertung wurde Italien. Alles weitere zu den Errungenschaften unserer Skination und alles zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie natürlich wie immer auf derstandard.at. Wenn Sie uns dabei helfen wollen, dass uns noch mehr Menschen hören, dann geben Sie uns gerne eine gute Bewertung, einen netten Kommentar oder abonnieren Sie unsere Kanäle. Am besten alles davon. Falls Sie Feedback oder Themenvorschläge haben, schicken Sie sie gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören, Baba, und bis zum nächsten Mal.